wir können loslegen, Sebastian. Jetzt endlich.
Da, 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 da. Loslegen wir mit.
5, 4. Und wir sind draußen. Ah nee, warte, das war falsch.
Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo Dienstagsgucker, hallo Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Sie reden, Podcastzeit, mittelgeil.
Hallo, Simus.
Hallo, Sascha, grüß dich.
Mann, du machst ja erst einen echten Fass auf heute. Ah, was für eine Begrüßung. Mittendrin ins Thema reingeschlonzt. Ich glaube, die erste Folge, Sie reden in diesem Jahr tatsächlich.
Euer jährlicher Nerd-Podcast.
Ja, genau, so ungefähr. Leider musste in diesem Jahr die Folge zum Murmeltiertag ausfallen, weil unser Server Probleme hatte. Und ich hoffe, wenn ihr diese Folge hören könnt, sind die Serverprobleme mittlerweile behoben.
Ja, du musstest deinen Server ja unbedingt umziehen.
Ja, ich musste den Server umziehen, weil er hätte sonst viel, viel Geld gekostet. Pervers viel Geld.
Was?
Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das mache ich nicht.
Und wo bist du jetzt gehostet?
Jetzt bin ich bei All Inkle. Ich bin von Host Europe umgezogen auf, oder wir sind von Host Europe umgezogen auf All Inkle.
Ja, also ich konnte auch das Soundboard nicht hochladen. Ist die Cloud auch auf
Nein,
diesem Rechner?
Nein, die Cloud liegt bei All Inkle. Die lag schon immer bei All Inkle.
Aha.
Aber das Schöne ist, dass SSL-Zertifikat aktualisieren mittlerweile automatisch funktioniert. Ach. Also ich muss nicht alle 3 Monate mich händisch hinsetzen, im Schweiße meines Angesichts nochmal die Bookmarks raussuchen und überlegen, wie ging das nochmal.
Die 3 Monate zählten die nur, die Dinger? Das ist ja...
Und oder du hättest Host Europe wieder ein Schweinegeld in den Rachen geworfen, damit sie für jede Domain automatisch ein Zertifikat erstellen.
Okay.
Ja, und das letzte Encrypt ist nicht kostenpflichtig. Also wer ist kostenlos verfügbar, aber du musst es halt selber alle 3 Monate.
Alle 3 Monate. Ich weiß nicht, richtige Profis machen das mit 10 Jahre Lebensdauer.
Ja, ja.
Zertifikat.
Aber wenn...
Und länger ist sicherer.
Ich habe es mir normalerweise auch immer in den Terminkalender eingetragen, aber ich habe es auch regelmäßig vergessen, sodass dann unsere Gäste und Gästinnen immer vor verschlossenen Türen standen und gesagt bekommen haben, die Seite ist nicht sicher.
Ja, ja, das kenne ich. Aber ich meine, es schreckt vielleicht auch einfach nur Leute ab. Das ist gut.
Wir wollen alle sicher gehen.
Wir wollen nicht allzu viele Leute auf unseren Servern haben.
Das stimmt. Runter von unserem Server. Freak.
Gar keine Leute auf unserem Server.
Ja, wir können gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wann wir das letzte Mal überhaupt eine Folge aufgenommen haben. Was seitdem passiert ist, eine Menge.
Eine Menge ist passiert. Gerade bei dir, Sascha?
Bei mir?
Ja.
Wieso?
Neuer Job?
Das hatten wir, glaube ich, schon.
Das hatten wir schon.
Letztes Jahr haben wir eine Folge oder zwei veröffentlicht. Wir haben über Dudu gesprochen und über irgendwas anderes.
Über Herbie hatten wir eine Winterfolge, 3 Männer im Schnee, oder war das schon vor 2 Jahren?
Das müsste vor 2 Jahren im Winter gewesen sein.
Um Gottes Willen.
Ja, 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 ja. Wir kommen einfach nicht hinterher. Wir sehen und wir haben uns zwar zwischenzeitlich schon so ein bisschen gesehen, hin und wieder mal, aber...
Aber es ist immer so viel zu tun.
Genau.
Der Beruf, die Familie.
Soziales irgendwas.
Unsere Elterngeneration wird jetzt langsam, kommt jetzt in das Alter.
In das Alter.
In das Alter. Solche Sachen halt.
Ja. Schön, dass wir trotzdem eine gemeinsame Reise zurück machen in ein Jahr, das weit, weit zurückliegt, aber gefühlt letztes Jahr gewesen ist.
Und in die absolut heiße Phase unserer Teenagerzeit.
Das stimmt allerdings.
Obwohl eigentlich bei mir hat die Pubertät später eingesetzt. Also das war bei mir. Ich hatte Pubertät in den 20ern.
Ich glaube, das kann ich so unter... Nö, boah, ich weiß nicht. Also wir reden über einen Film aus dem Jahr 1994 und einen weiteren Film aus dem Jahr
93. Aufgrund des großen Erfolges.
Aufgrund des großen Erfolges, wie man das so macht. Also über den ersten Film reden wir, und der ist aus dem Jahr 1992. Und natürlich ist es Wayne's World,
Party Time, Excellent.
Und als ich Sebastian vorschlug, wir reden über Wayne's World, hat er gesagt, warum? Und Konzept dieses Podcasts ist es ja, über Sachen zu reden, die uns doch irgendwie geprägt haben in unserem heranwachsenden Dasein. Und als ich den Film nochmal gesehen habe, als Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich gedacht, mein Gott, ja.
Ja, genau das. Also ich glaube, das hat auch meine Pubertät verzögert, dieser Film. Uh-huh. Ach, noch mal ein bisschen Vorgeplänkel. Ich will jetzt direkt schon zum Fazit kommen.
Ach so.
Nicht Vorgeplänkel, sondern
vielleicht können wir erstmal
einordnen.
Wir schreiben das Jahr 1992.
Genau.
Wir sind der Kapitalismus hat gesiegt.
16 Jahre alt.
Wir sind 16 Jahre alt. Meine Fresse, sind wir alt.
Ja. Der Kapitalismus hat gesiegt. Es gibt überall jetzt Bananen zu kaufen in ganz Deutschland. Mhm. Man hört Eurodance. Oder ist es noch ein bisschen später?
Man fängt an, Eurodance zu hören. Vielleicht hört man Nirvana.
Oh ja, Grunge-Musik hört man.
Grunge-Musik könnte man schon hören, 1992.
Ja.
Kurz vorher war Dirty Dancing in den Kinos. Und ist erst kurz vorher wieder aus den Kinos rausgekommen, weil es über ein Jahr im Kino war.
Man lacht über Bette-Midler-Komödien.
Ja, die Simpsons laufen Jahren. Bereits.
Die Simpsons laufen.
Mein Gott, laufen die Simpsons schon lange.
Babylon 5.
Babylon 5 startet in einem Jahr.
Dann läuft Akte X aber schon.
Akte X weiß ich nicht.
Aber so kurz davor.
Glaube ich.
Es braut sich was zusammen.
Läuft auf jeden Fall schon.
Die Happy
TNG.
Genau, es läuft TNG. Die Leute legen gerade ihre Schulterpolsterklamotten ab und
ziehen die Cargohosen
an. Also die 80er, jedenfalls die fröhlichen, verkoksten 80er sind vorbei.
Jetzt beginnen die wilden 90er.
Ich habe die 90er mal so als schwarz. Also 90er Jahre ist für mich die Farbe schwarz.
Nein.
Und bei Klamotten?
Nein.
Bei Fernsehserien?
Nein.
Nicht?
Nein, also ich fand, es gibt so leichte Grautöne bei Voyager vor allen Dingen am Ende, in den späten 90ern und Emergency Room.
Anthrazit.
Finde ich, die sehen immer so ein bisschen gräulich aus.
Es ist beinig, also bei Akte X ist immer alles verraucht und dunkel.
Es ist alles verrauscht, es sieht alles so matschig aus bei matschig. Akte X.
Und die das Fernsehen wird immer härter, so Beavis and Butthead
ja.
Und NTV.
Im Grunde, MTV. Ich habe mit Gregor mal eine Folge drüber gemacht, im Grunde sind die 90er irgendwie für uns schon irgendwie eine geile Zeit gewesen, weil das ist die Zeit, in der wir volljährig geworden sind.
Ja, ja.
Zeit der Love Parade, der Kalte Krieg war vorbei.
Das stimmt.
Der Jugoslawienkrieg hat begonnen.
Golfkrieg, zweiter Golfkrieg.
Der Golfkrieg, das Jahrzehnt begann mit dem Golfkrieg, endet mit dem Jugoslawienkrieg. Das
war auch 92, der zweite Golfkrieg.
Das kann durchaus sein, dass der Golfkrieg da war.
Ja, also hört nicht auf uns, ne? Also bitte nie uns als Quelle irgendwie referenzieren. Wir salbadern nur rum.
Aber im Grunde genommen machen Beavis und Butthead, ja, die machen das auch. Im Grunde machen Wayne und Garth das, was wir tun, nur halt mit Bild.
Nur in Amerika.
Heute hätten sie einen TikTok-Channel oder sowas.
Ach so, das meinst du, weil sie machen, was wir machen. Also, ja, quasi. Also, das war so der erste Gedanke, als ich mir den Film nochmal angeguckt habe. So, kann man das jetzt irgendwie auf die YouTube-Generation übertragen oder damit vergleichen? Weil sie betreiben ihre eigene Kabelsendung aus dem Basement. Das ist auch so ein Souterrain-Raum, würde man, glaube ich, sagen.
Ja, Keller, kann man auch sagen.
Von der Mutter von Wayne. Also Wayne und Garth, gerade mal zur Einführung, sind Anfang 20. Ich glaube, Wayne sagt, er ist 24 oder sowas in der Richtung. Werden aber gespielt von ungefähr doppelt so alten Schauspielern.
Das Ganze basiert auf einem Saturday Night Live-Sketch.
Ja.
Den Sid Meier, hätte ich fast gesagt, den Mike Myers, der den Wayne spielt, mitgebracht hat.
Richtig.
Zu Saturday Night Live und ist dort mit dem guten Dana Carey so gepaart worden. Weil die gesagt haben, die brauchen noch jemand anders. Also die Charakter des Wayne hat Mike Myers schon Ende der 80er erfunden, ist damit zu Saturday Night Live und da hat er quasi den Gas zur Seite gestellt bekommen. Und das war so erfolgreich, wenn wir eben bei den 90ern waren, hier auch RTL Samstagnacht, da waren ja auch dann einzelne Gags bis zu Tode geritten sozusagen. Auch das hat man gemacht bei Saturday Night Live und hat gesagt, man koppelt jetzt erfolgreiche Gags aus. Und Wayne's World war halt früher immer so ein kurzer Spot innerhalb einer großen Comedy-Reihe.
Genau.
Und man hat gesagt...
Also Comedy-Gala eigentlich eher mit verschiedenen Comedians und Künstlern, die halt nacheinander auftreten, eingebettet halt in so eine Galasendung, so eine Showsendung. Und es gab insgesamt mehrere, ich glaube 6 oder 7 Kinofilm-Auskopplungen von erfolgreich laufenden Sketchreihen aus dieser Sendung.
Und davon sind die aber die erfolgreichsten, kann man nicht...
Es gab 3 erfolgreiche von denen. Okay. Das war noch größer. Blues Brothers.
Ach, stimmt. War das kommerziell erfolgreicher als Wayne's World?
Ja, kommerziell erfolgreicher weiß ich nicht, aber es hat sie definitiv mehr Impact hinterlassen, denke ich.
Ich schwanke
nur. Kulturell, also ich meine, die hatten auch die mehr Stars, ne? Also und die hatten auch so die hatten den ganzen großen Aretha Franklin.
Ja.
Und noch so 10.
Aber hier, Ozzy Osbourne.
Aerosmith. Also ist definitiv eine andere Musikgeneration, ne? Also das Blues Brothers war halt Rhythm and Blues und jetzt geht's aber jetzt unsere Generation Rock.
Rock!
Rock!
Are you ready to rock?
No!
Okay.
und das dritte, also wollte ich gerade noch sagen, das dritte halbwegs erfolgreiche war Coneheads.
Ja, aber gut, so erfolgreich.
Nee, das war, also die großen Sachen waren schon die beiden. Da gab es noch 5 oder 6 andere, von denen habe ich nie was gehört und es hat räudige Kritiken im Hintergrund.
Im Internet.
Im Internet.
Ja, also es tatsächlich hat man gesagt, Wayne, wir trauen dir zu. Du beeindruckst uns, wir trauen dir zu, einen eigenen Film zu machen.
Haben sie gesagt, Wayne, du beeindruckst uns.
Hier ist ein Koffer voll Geld.
Ein Köfferchen voll Geld.
Ein Köfferchen voll Geld.
Für eine England-Reise hat es nicht gereicht.
Ja, gut, das kommt in Teil 2. Viel Spaß, mach was draus. Und man merkt dem Film an, dass er sehr krude ist am Anfang, aber die Regisseurin zum Beispiel ist großartig. Die hat eine Doku-Reihe über Rock Bands gemacht. Mhm. Und das sieht man in diesem Film auch an. Also die lebt Rock'n'Roll und der ganze Film
atmet
Rock'n'Roll sozusagen. Also die machen ihre
kommerzielle Rock'n'Roll,
ja. Um nochmal kurz zu sagen, um was es in dem Film geht, also sie machen ihre kleine Kabel-TV-Sendung mehr oder weniger nicht kommerziellen Kabelsender, wie es Anfang der 90er auch in Deutschland gab, in Ostdeutschland vor allen Dingen.
Genau, und das ist quasi so ein Rahmenprogramm für halt Sketche, die beiden aufführen, aber die halt in diese Welt reinpassen. Also sie erzählen halt diese Geschichte von den 2 Teenagern, die sehr eng befreundet sind, die wahrscheinlich so 17 Jahre alt sein sollen. Mhm. Nee, Katja hat ja Anfang gesagt, 20 Anfang 20 sind sie schon. Aber dafür sind die echt noch kindisch. Na egal. Bei ihren Eltern halt noch leben in der Vorstadt von Chicago.
Mhm. Aurora in Illinois.
Aurora. Ja, Wayne erzählt halt am Anfang, er hätte schon diverse Jobs gehabt und fasst es dann so zusammen, ja, eine große Sammlung an Haarnetzen und Namensschildern. Also hat wahrscheinlich irgendwie in der Burgerindustrie und im Walmart, das gab es damals glaube ich noch nicht, ja, so halt gearbeitet, so gejobbt, ja, also ja.
Und dann über Umwege entdeckt halt so ein ziemlich schleimiger, noch aus den 80ern gefallener Yuppie diese Sendung und sagt, Mensch, die könnte ich verkaufen und als Vehikel für diverse Werbesendungen nehmen.
Genau.
Und bietet den beiden halt, weil sie etwas jung und naiv sind, einen ziemlich unverschämten Vertrag an, den sie auch annehmen. Und sie kommen mit dem plötzlichen Erfolg oder mit den plötzlichen Zwängen des Kommerziellen nicht klar. Und währenddessen baggert dieser Yuppie auch noch die neu gewonnene Freundin von Wayne an und am Ende wird, je nach dem Ende, welches man nimmt, wird alles gut.
Genau, das ist jetzt schon sehr stark zusammengefasst. Es ist ja ein Vehikel für Witze, die teilweise recht witzig sind und, wie du schon sagtest, eine Liebeserklärung an Rockmusik und alles drumherum und auch das Lebensgefühl, so dieser jugendliche... Eigentlich steht die Zukunft einem offen, aber andererseits hat man auch nicht so die richtigen Perspektiven irgendwie. Ich weiß nicht so richtig, was man anfangen soll mit seinem Leben. Ich würde sagen, ich gebe dem Film eine 2. Was sagst du?
Ja, vielleicht eine 1. Nein, Quatsch. Also,
okay, das war's.
Das war's. Bis morgen.
Sie reden. Podcast-Zeit.
Excellent.
Es ändert sich nochmal die Lautstärke von meiner Tonspur.
Ich ändere noch etwas das Setting von Sebastian. Es gibt diverse sehr interessante Elemente an diesem Film. Also wenn man später so Mike Myers Filme gesehen hat.
Genau, wir sollten gerade jetzt sagen, Mike Myers ist Austin Powers.
Genau.
Beziehungsweise Dr. Evil. Im selben 2 Filmen, glaube ich, die es gegeben hat. Ne?
Und der Liebesguru. Und das war, glaube ich, der Film, der seine Karriere komplett ruiniert hat. und wer Austin Powers gesehen hat, der wird vieles von dem, was später in Austin Powers auftaucht, in Keimen bei Wainsworth entdecken.
Ja, da würde ich dir recht geben.
Was er später perfektioniert hat. Aber man kann auch andererseits sagen, Mike Myers reitet die gleichen Gags seit 1992.
Ja, nicht wortwörtlich die gleichen Gags. Ne? Also schon ein ganz anderes Setting, ganz anderer Bereich, aus dem man deinen Humor schöpft. Was es auch ist, ist Wainsworth ist eine Parodie. Ich habe überlegt, was für ein Genre ist das eigentlich? Ist eine Komödie ist es auf alle Fälle, aber es ist schon eine Parodie, weil es parodiert alles. Die Lebensgeschichte wird parodiert, die darin vorkommt. Er lernt halt eine neue Freundin kennen und die Beziehung wird auch sofort bedroht durch diesen schwierigen Produzenten. Das Rock-Genre wird parodiert. Die Vorurteile werden, also oder Klischees des Rock werden dargestellt und auch gleichzeitig im Kakao gezogen. Und ja, deswegen würde ich sagen, Genre ist Parodie.
Aber Penelope Spheeris, die Regisseurin, hat auch gesagt, sie macht es nur unter der Bedingung, dass es keine Parodie wird.
Ach, verdammt.
Sondern im Grunde genommen eine Liebeserklärung an Rock. Und so kann man es auch sehen. Also sie nehmen zwar alles und sich selber auf die Schippe,
ja,
aber sie machen es nie bösartig.
Nee, sehr liebevoll.
Der Soundtrack ist ja auch total geil und rockig.
Ja.
Es ist sehr kontemporär sozusagen, was die Musik betrifft und was dort gespielt wird. Und du hast eben gesagt, Rain sagt, lass es mich so formulieren, ich habe ein großes Sammelsurium mit Namensschildern und Haarnetzen. Und das ist zwischendurch auch so ein Element, es wird gerne mal die vierte Wand durchbrochen. Dann gucken sie halt in die Kamera oder Rain sagt, die Vorstellung ist halt, hi, ich bin Rain und ich erkläre euch jetzt mal kurz mein Leben. Kommt mal mit. Und dann passiert es auch manchmal, dass die Kamera irgendwo kleben bleibt. Nee, hier bin ich, kommt mal mit.
Richtig. Oder gar spricht die Kamera und erklärt so von wegen, dieser Produzent ist aber komisch.
Genau.
Und guck dir mal die Wohnung von ihm an. Das ist eine, was sagt der, 1A Babes Flachlege Wohnung oder sowas in der Richtung.
Oder er sagt, ich habe eigentlich gerade gar nichts zu sagen. Und guck da hinten, dann dreht die Kamera sich um und Wayne läuft und Garth läuft weg. Also sie spielen halt auch mit diesem Element.
Das war früher für uns, also für mich war das noch neu. Also,
ja,
dass mit in die Kamera gesprochen wird im Kinofilm, das gab's vorher. Bei mir gab's das sowas nicht.
Das machen Filme viel zu selten heutzutage, auch optische Gags. Einfach so, sie verlassen sich viel zu mehr auf unlustige Wortgags. Denn seien wir mal ehrlich, das Unlustigste für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, war die Show von Wayne's World. Also die eigentlichen Gags, die Wayne und Garth gebracht
haben. Die kamen ja in dem Film viel zu kurz. Da ging es auch gar nicht um die Show. Also in der SNL-Show, da waren halt diese Segmente, die waren, glaube ich, so 8 Minuten ungefähr lang. Hm? Da gab es halt immer so eine kleine Handlung und da in die Handlung waren halt dann Witze eingebaut. Wie zum Beispiel, dass sie als Public Service, die haben irgendwie eine Kleinigkeit angestellt oder so und müssen dann vor betrunkenem Autofahren warnen. Und haben dann irgendwie diesen Schauspieler Ed O'Neill, glaube ich, heißt der, ne, der Al Bundy.
Ja.
Den haben sie dann auch schon in der Show, der spielt in dem Film auch mit einer anderen Rolle. Und als Fahrlehrer. Und dann stellen sie halt so ein typisches Public Service Announcement Video nach, also so ein Aufklärungsfilm in ihrer kleinen, eben kleinen Zimmer, ne? Als Couch ist dann das Auto und der Wayne nimmt halt so ein Lenkrad in die Hand, tut so, als wenn er fahren würde und Garth läuft immer ums Sofa rum mit so einem einzelnen Baum aus Pappe und läuft dann immer an der Kamera vorbei, um die Bewegung zu simulieren zum Beispiel. Ne?
Großartig.
Ja, und dann solche Sachen. Und das machen sie im Film halt gar nicht. Also die Gags, es wird ganz kurz, 2 Minuten maximal oder so oder 3, machen die halt ihre Show und erzählen eigentlich nur, dass sie abend vorhaben, auf ein Konzert zu gehen oder in einen Club zu gehen. Mhm. Auf ein Konzert in einem Club. Und dann ist auch schon vorbei. Also es wird also davon ausgegangen, so ein bisschen, dass die Zuschauer SNL kennen.
Gut, es gibt so populäre Elemente bei diesem Sketch, zum Beispiel so Top-Ten-Listen. Dann hat Garth halt so eine Liste mit Elementen, die er mal so zur Seite wegzieht. Also die 10 unlustigsten Momente in Wayne's World zum Beispiel. Könnte man dann wegziehen und sowas.
Ja.
Und dann wird es nach und nach aufgedeckt. Das ist so ein Ding, diese Schließmuskel-Geschichte, dass sie alle Leute als Schließmuskel bezeichnen, das kommt einmal drin vor, aber das scheint irgendwie auch ein Running-Gag zu sein. Ich habe nämlich tatsächlich, ich habe es leider nicht mehr. Ich hatte damals mir das Wayne's World Buch gekauft. Es gab ein Wayne's World Buch und das bezog sich unglaublich auf die Sketchreihe und wenig auf den Film. Ich habe das gekauft, weil ich die Filme gesehen habe und habe gedacht, so, das hat irgendwie mit den Filmen wenig zu tun. Damals, shame on us, oder meine Güte, wir waren jung, wir waren irgendwo in der Eifel, wir hatten vielleicht noch Satellitenfernsehen, aber wir haben nie im Leben Saturday Night Live gesehen.
Wir hatten gar keine Möglichkeit dazu.
Ja.
Wie denn? Also man konnte sich das nicht auf Video bestellen. Nee, war einfach nicht drin ohne Internet. Also das ging nicht.
Und deswegen finde ich das umso faszinierend, dass dieser Film auch in unserer Generation so gut angekommen ist. Auch in Europa, die überhaupt keinen Bezug zum Original hatten, also zum Ursprung hatten.
Dafür sind die Bezüge halt zum Rock, wozu wir einen Bezug hatten, weil alle von uns in der Klasse haben Aerosmith gehört oder zumindest gekannt und auch ein bisschen Name-Dropping machen. Guns N' Roses.
Queen.
Ja, Nirvana hast du schon gesagt.
Cassandra singt am Ende hier Dingsbums Bob.
Ballroom Blitz,
genau.
Genau, diese Sachen. Und ja, okay, in dem Film kommen natürlich nicht so viele Namen vor. Es tritt auch wirklich nur diese eine Band. Alice Cooper.
Ich habe eben Ozzy Osbourne gesagt, aber ich meinte Alice Cooper. Mann, der macht echt ein Fass auf.
Ja, Reply, keine Ahnung.
Es gibt einfach so ein paar Sachen wie dieser Satz, hey, du machst ja echt ein Fass auf. Ist sowas in unseren Wortgebrauch übergegangen. Genauso diese Geschichte, das funktioniert im Deutschen leider nur semi-gut mit
dem Nicht.
Aber das ist so, ertappe mich jetzt, wo ich die Filme gesehen habe, zweites und drittes Mal, dass ich das jetzt wieder aufgreife.
Ich habe es mir nie so ganz abgewöhnt. Also meistens so für mich alleine, ja. So von wegen, das ist eine gute Idee.
Nicht.
Passt halt grammatisch nicht. Ne? Im Englischen kann man das Not ja einfach irgendwo dranhängen. So mit einer leichten dramatischen Pause dazwischen. Im Deutschen funktioniert das halt.
I like it very much.
Sehr gut.
Not. Nicht. Das ist so großartig.
Ja, genau. Also für mich ist auch immer noch der Hit im Westflügel der geschlossenen Abteilung. Als höchstes Kompliment.
Und mir fliegen Affen aus dem Hintern. Mir fliegen Affen aus dem Hintern.
Auch in Abwandlungen. Ich kann sie gar nicht alle zählen, die Affen, die aus meinem Hintern fliegen oder sowas in der Richtung. Wir waren da ziemlich kreativ mit.
Genau.
Wir hatten ja nichts. Ja, wir mussten mit dem arbeiten, was wir bekommen haben. War das eigentlich vor Beavis and Butthead oder nach Beavis and
Dieser Mann hat keinen Penis.
Das war vor Beavis and Butthead, ne? Das ist nachher nochmal.
Also ich muss ehrlich sagen, dieser Zeitraum ist bei mir mittlerweile echt fließend. Und ich kann es gar nicht mehr so richtig einordnen.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, alles wird immer so ein bisschen düsterer. Also am Anfang, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, am Anfang der 90er war noch irgendwie alles ein bisschen fröhlicher, die Gesamtstimmung. Mhm. Und Richtung Ende wurde alles härter. Also die Musik wurde härter, der Humor wurde härter, Fernsehprogramme insgesamt. Kam mir so vor, weiß ich nicht.
Wusstest du, dass Aurora drei sozialistische Bürgermeister hatte?
Nein, erzähl mir mehr davon. Das war übrigens auch ein Gag aus der Sketch-Serie, ne? Dass die halt dann irgendeinem Rockmusiker, den ja allgemein keine besonders hohe Bildung unterstellt wird, irgendeine Frage stellen und dann kommt eine absolut differenzierte, kluge, viel Wissen beinhaltende Antwort, so, ne?
Der Witz ist, dass Alice Cooper eigentlich gedacht hat, die drehen ein bisschen auf seinem Konzert, er muss ein bisschen was singen und vielleicht zwei, drei Sätze sagen. Dass das so dediziert werden würde, war ihm gar nicht klar, bis er das Drehbuch bekommen hat, aber er bringt das so geil rüber.
Ich glaube auch, er hat Spaß dabei.
Und also, hat super viel Spaß dabei.
Ja, also macht den Eindruck.
Weil das ist ja, sie kommen ja dann Backstage zu Alice Cooper und sagen, hey, bist du oft in Milwaukee? Nein, mich fühlt's nicht so oft hierher, aber wusstest du, dass das eigentlich Milwaukee heißt, was das alte indianische Wort für, Gregor, wisst es jetzt, gesegnete Stadt ist? Wir spielen es hier ein.
Eigentlich spricht man es Milwaukee aus, was auf Indianisch etwa heißt, das gute Land.
Das wusste ich ja überhaupt nicht.
Ich finde, mit der interessanteste Aspekt Milwaukees ist die Tatsache, dass es die einzige bedeutende amerikanische Stadt ist, die jemals drei sozialistische Bürgermeister hatte.
Und daraufhin sagt sie, ey, ihr macht ja echt ein Fass auf. Ja, bleibt doch hier, wir können nachher noch ein bisschen.
Ja, ja.
Und dann schmeißen sie auf den Boden, rufen, wir sind unwürdig,
wir sind Staub.
Und Alice Cooper hält ihm dann so seinen Ring hin. Ne?
Ja, es ist so großartig.
Und mit einer schönen Geste, so mit dem Kopf zurückgeworfen. Das ist ein Hauptthema von dem Film, halt dieses Teenager sein und sich irgendwie nicht so ein besonders großes, stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein zu haben.
Und ist dir aufgefallen, darüber wollte ich mit dir auf jeden Fall diskutieren, dass Aurora in Illinois wird ja dargestellt als so das letzte Kaff vor Chicago irgendwo, ne? Aber meine Fresse, die haben geile Clubs. Die haben Independent TV, also im Kabel, die haben eine geile Show im Kabelfernsehen, die haben diesen Diner, wo sie immer hingehen, und offensichtlich besteht ja Aurora Illinois nur aus jugendlichen Rockern. Also die ganze Clique, die da unterwegs ist, auch wenn die später im Club sind, das sind lauter gut aussehende Rocker. Und alle Erwachsenen haben irgendwie ein Problem. Das ist so, wie die dargestellt werden. Also Ed O'Neill, der El Bundy-Darsteller, der spielt ja den Manager des örtlichen Donutladens.
Ja.
Der ja offensichtlich Probleme hat und mal seine Frau umgebracht hat
oder sowas. Oder mal im Krieg war oder sowas in der Richtung. Es ist nicht so ganz klar.
Und auch so richtig geil, sie kommen ja rein. Das ist Das ist der Dönerladen, der Donutladen, wo wir gerne essen. Das ist der Manager. Und irgendwie ist er ein bisschen seltsam. Und dann übernimmt ja der Manager, redet ja dann in die Kamera und sagt so:
Wusstet ihr, wenn man einen Mann mitten im Winter ersticht, dass dann Dampf aus seinen Wunden emporsteigt?
Und dann kommt ja Wayne und sagt so: Hey, Moment mal, nur Gas und ich reden in die Kamera. Ja.
Genau. Und ist es da noch im ersten Teil, wo Gas auch diesen Tagtraum hat, dass er seine Traumfrau anspricht?
Ja, ja.
Er sieht ja immer seine Traumfrau irgendwie. Er ist natürlich zu schüchtern, sie anzusprechen. Wieder diese Unsicherheit von Teenagern, mit der ich mich sehr gut identifizieren konnte. Mhm. Obwohl die sind natürlich trotzdem cool, ne, die beiden.
Ja,
also die haben überhaupt kein Problem. Die haben coole Freunde, diese drei langhaarigen Rocker, ne, von denen einer Automechaniker und Alkoholiker ist. Klar kommen die in den Club rein und so und bewegen sich da ganz, auch ganz ungezwungen, so mehr oder weniger, ne. Hat nicht nachher noch sogar der Garth so ein Stand-off mit irgendeinem Typen, der ihm blöd gekommen ist?
Ja, 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 ja. Das hatte Dana sich gewünscht. Der wollte halt so ein bisschen mehr so einen Nerd-Erfinder-Charakter reinbringen,
genau,
in seinen Charakter, weil, seien wir mal ehrlich, der Gas-Charakter ist nicht besonders ausgearbeitet. Und er legt sich halt mit irgendeinem Typen an im Club oder er rempelt ihn aus Versehen an und der macht ihn blöd an und er geht dann raus zum Kofferraum seines
Spaßmobils
und holt da so ein Batteriepack raus mit irgendwelchen
selbstgebauten Taser einfach.
So einen selbstgebauten Taser, den er natürlich auf 11 dreht und das wird großartig inszeniert und der Typ fliegt dann 3 Meter rückwärts und dann steckt er dann noch cowboymäßig seine Elektroden weg.
Ja, das sollte halt zeigen, dass er halt nicht irgendwie der unterlegene Nerd-Typ irgendwie ist, auf dem alle rumtrampeln, sondern dass er halt auch irgendwie... Er kriegt ja auch noch ein geiles Schlagzeug-Solo, ne? Weil Dana Carey oder wie man ihn spricht, der konnte wohl gut Schlagzeug spielen und in der auch legendären Musikgeschäftsszene. Die Musikgeschäftsszene ist halt, er kommt rein, sie beide kommen rein und er hat einen lang gehegten Traum, sich eine weiße Fender Stratocaster, ich glaube Jimi Hendrix hat so den gespielt, zu kaufen, die er sich bis dahin natürlich nie leisten konnte.
Sie wird mal mir gehören. Oh ja. Sie wird mal mir gehören.
Und dann fragt er den Verkäufer wieder, ich glaube, es ist auch einer von seinen Kumpels, ob sie das Ding aus der Vitrine rausnehmen können, dass er mal kurz drauf spielen kann.
Das kann ich Ihnen helfen, Riff.
Das kann ich Ihnen helfen, Riff, genau. Und dann sollte der Gag eigentlich so sein, dass er dann anfängt, Stairway to Heaven zu spielen, aber die haben wohl die Rechte nicht gekriegt. Da spielt er nur ein Riff, das so ähnlich ist wie der Anfang von Stairway to Heaven.
Also ich finde, das ist überhaupt keine Ähnlichkeit.
Ja, es sind so einzelne aufsteigende Noten halt. Düm, plüm, plüm.
Es gibt eine Blu-ray-Fassung von Wayne's World, wo Original Stairway to Heaven wieder drauf ist.
die haben ihre Witze sehr ernst genommen, ne? Es gibt ja dieses Zitat, entweder ist es Bohemian Rhapsody oder es ist kein Lied, ne?
Richtig.
Oder der Film findet nicht statt. Weil eine andere legendäre Szene ist, dass sie halt in diesem Spaßmobil, das ist ein blau lackierter, sonderlackierter mit so Flammen an den Reifen. Was ist das für ein Auto?
Ich hab's mal nachgeguckt, aber ich hab's wieder vergessen.
Ich auch. Sie sind halt auf dem Weg in die Stadt, zu dem Club, auf das Konzert. Und was machen sie so, um sich einzugrooven? Bohemian Rhapsody ins Autoradio, ins Autokassettenradio. Ins
Kassettenradio.
Kassettenradio-Deck. Und dann mitsingen und als der rockige Teil anfängt, am Ende natürlich voll abbängen.
Beginnen wir doch den Abend mit einer Prise Bohemian Rhapsody, Gentlemen. Korrekte Entscheidung.
Und das haben wir auch übernommen als amerikanischer Kulturexport.
Der Witz ist, dass dadurch Bohemian Rhapsody, mit dem ich irgendwie vorher auch nie Kontakt hatte so richtig.
Das war noch ein bisschen vor unserer Zeit.
Das war vor unserer Zeit tatsächlich. So mehr bei uns ins Bewusstsein gekommen ist, muss ich ganz ehrlich für mich behaupten. Ich hatte vorher irgendwie keinen Kontakt mit Bohemian Rhapsody. Wir haben im Auto mitgebankt und Bohemian Rhapsody ist dadurch wieder in die Top 10 gekommen.
Das lief auf dem WDR, zumindest WDR 2, lief das dann plötzlich wieder in Dauerschleife.
Ja.
So richtig viel, das war wegen dem Film.
Der Witz ist, Mike Myers hat in Bohemian Rhapsody Film, der vor 2 Jahren rausgekommen ist, einen Musikproduzenten gespielt. Ich habe den Film jetzt jüngstens gesehen nämlich und dann da sitzt er da und er sagt, und dann wollen sie unbedingt, Will Queen hat unbedingt, dass Bohemian Rhapsody die erste Single ist, die sie veröffentlichen und er spielt diesen Musikproduzenten, der sagt, also er kann sich nicht vorstellen, dass irgendwelche Jugendliche im Auto sitzen und zu diesem Lied bangen werden.
Ich habe den Film auch gesehen und es war eine großartige Szene, vor allen Dingen. Ich meine, er ist ja schon alt geworden, ist mittlerweile der Mike Myers. Und er sieht ja so ein bisschen dick aus, so ein bisschen
furchtbar aus inzwischen.
Wie dieser in Unheil gefallene Schauspieler,
Kevin Spacey. Er sieht ein bisschen aus wie Elon Musk Nur mit noch mehr Wodka-Intus.
Ich hätte gesagt, so ein aufgeschwemmter Kevin Spacey.
Aufgeschwemmt
ist er. Sind die alle jetzt, ne? Elon Musk ist aufgeschwemmt, er ist aufgeschwemmt. Schwemmt man da irgendwann mal auf?
Irgendwie? Ich denke schon.
Durch den Erfolg. Erfolg schwemmt auf.
Erfolg schwemmt auf.
Und dann sitzt er halt da in seinem Produzentenstuhl, so ein bisschen klebrig und schwitzig und hat dann auch noch so ein, ja, halt so ein Pferdeschwanz, aber halt bei einem Mann, der quasi keine Haare mehr hat, fühlt uns Pferdeschwanz, sieht das ja immer so ein bisschen komisch aus.
Hawaii-Hemd und Vollbart.
Hawaii-Hemd und Vollbart und dann so, aber es ist ja, dass irgendwelche Jugendliche in Autos dazu mitbringen, ist ja sehr spezifisch.
Ja, ja.
Und dann ging's bei mir so ratter, ratter, ratter los. Und dann so, nein, ist er? Das kann ja nicht sein. Doch, es ist er. Ist ja krass.
Die Synchronstimme hätte dir ein Hinweis sein können. Das ist die gleiche Synchronstimme tatsächlich.
Ach, was weiß ich.
Falls du es auf Deutsch gesehen hast, ich weiß es nicht.
Ich hatte zu dem Punkt, hatte ich den Film ja schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Hm. Ich habe den jetzt wirklich für diesen Podcast nochmal mir angeguckt.
Ich habe ihn auf DVD bestellt bei Amazon, weil das ist, glaube ich, wieder in keinem Streamer im Original, also im Paket inbegriffen.
Ach.
Und ich habe dann das Doppelpack auf für einen Sechser oder sowas bei Amazon bestellt.
Ich hatte eBay. Ich hatte den ersten tatsächlich noch auf VHS aufgenommen. Und den zweiten Teil erzähl ich später,
wenn wir uns zweiten Teil. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil das ist auch etwas, was ich sehr mit Wayne's World verbinde.
Ah ja, okay.
Ja, das ist, wie gesagt, hat Queen wieder in die Charts katapultiert, diese Szene. Und sie fahren halt durch Aurora, Illinois und ich hörte dann in den Audiokommentaren, dass das die Second Unit war. Die haben quasi gar nicht in Aurora gedreht, sondern woanders. Und dann gibt's halt viele Leute, die sagen, ja, dieser Dinerladen, das ist genau da, hier in Aurora. Ich kann Ihnen genau sagen, wo das ist. Und dann haben sie gesagt, nee, die haben das woanders eigentlich aufgebaut. Und dann haben sie einfach diese Autofahrt gespickt, gemischt mit Szenen, die Second Unit in Aurora aufgezeichnet hat.
Aurora. Okay, aha, so. Ja, sollen wir noch über die Liebesgeschichte mit Cassandra reden? Die ist ja ganz interessant irgendwie so gemacht.
Ich finde es, bevor wir da über auf die Liebesgeschichte zu sprechen kommen, finde ich ganz interessant. Es wird relativ schnell klar in den ersten Minuten des Films, was die Ziele und Motivationen der Charaktere sind.
Ja, er sagt, vielleicht kann ich damit irgendwann mal Geld verdienen.
Genau.
Und Affen fliegen aus meinem Hintern. Also er glaubt ja selber nicht dran, dass er mit dem...
Also er möchte mit seiner Show Geld verdienen, dann sagt er, er möchte diese Gitarre haben, sie wird mir gehören.
Ach so, stimmt,
ja. Oh ja, sie wird mir gehören. Dann sieht er Cassandra im Club und er sagt, sie wird mir gehören. Ja,
da ist er schon, schon eine halbe Stunde in den Film rein, ne? Also es ist nicht direkt zu Anfang. Am Anfang von Filmen ist eigentlich klar, dass die eigentlich keine Ziele haben, dass die halt irgendwie sich durchwursteln.
Ja, also ich glaube aber, dass das Gas schon irgendwie die Idee hat, mal irgendwann erfolgreich zu werden. Nicht Gas, Wayne mit seiner Show.
Ja, so als Traum.
Und die Motivation, die Charakterisierung von Gas war, er ist Waynes Freund. Das fand der Dana auch nicht unbedingt so toll. Er wollte halt nur gerne noch etwas mehr als nur Gas, Waynes Freund zu sein. Und er will ja dann irgendwie auch halt mal rauskommen aus seiner Blase sozusagen oder aus seiner Schüchternheit und mal Frauen ansprechen können. Die Frau, die er anschmachtet, ist übrigens die Ehefrau von einem berühmten Schauspieler, den ich wieder vergessen habe. Auch das habe ich gegoogelt.
Wahnsinn.
Ja. Aber es ist schon eine Weile her, dass wir uns hier vorbereitet haben. Ich muss übrigens muss immer ganz ehrlich sagen, kannst du dich an meinen Fahrlehrer erinnern?
Deinen Fahrlehrer?
An meinen Fahrlehrer. Marco?
Ich war mal älter, ich war bei seinem Vater, nicht Marco, ja, wenn du vom Sehen oder von Theorieunterricht.
Und ich habe immer gedacht, wenn man Marco so eine blonde Perücke aufsetzen würde, würde er aussehen wie Garth.
Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe da zu keiner dieser Persönlichkeiten irgendwelche Ähnlichkeiten in meinem Leben gesehen.
Und ich habe übrigens, ach nee, das...
Blätter, Raschel.
Das kommt später, das kommt beim zweiten Teil. Ich habe nämlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz... Man hört die Anführungszeichen, ein paar Fragen zum Film versucht zu klären.
Okay. Apropos künstliche Intelligenz, hast du schon Sora kennengelernt?
Du hast eben davon unserer Tochter erzählt.
Richtig, aber hast du es schon gesehen?
Ich habe es noch nicht gesehen. Wir verlinken sie in den Show
Notes. Es ist ein Wahnsinn. Also einerseits war ich beeindruckt davon, das ist eine KI, die jetzt ganze Filmsequenzen erzeugen kann nach einem kurzen Prompt, also wie das andere auch schon. Ist wohl auch in der Lage, irgendwie angefangene Filme fortzusetzen, die man ihnen vorgibt. Was da aus zwei Sätze, drei Sätze Prompt erzeugt wird. Erstmal, wie viele Details da drin sind und in welcher Qualität das kommt und wie viele von den alten, bekannten Fehlern von dieser KI-Bildgenerierung, die dann doch relativ in den Griff bekommen haben, hat mich sehr beeindruckt. Aber mich hat auch irgendwie so ein bisschen beeindruckt, dass sie es immer nicht geschafft haben, das Gliedmaßenproblem geschlossen zu lösen. Also
zu viele Finger.
Zu viele Finger, zu viele Arme, zu viele Beine. oder dass aus drei spielenden Hunden plötzlich vier werden und solche Sachen. Gegenstände erscheinen, verschwinden. Aber das Ding ist wirklich in der Lage, halt auch große Panoramaszenen mit ganz, ganz vielen Leuten darzustellen. Und ich habe dann mal einzelnen Leuten gefolgt. Und das ist nicht so, als wenn die dann ständig irgendwie Fehler hätten, dass die verschwinden oder zusammenmorphen oder so. Sondern du guckst dir halt dann im Hintergrund irgendwie ein kleines Männchen an, das irgendwie nur so ein paar Pixel groß ist. Und das ändert nicht seine Klamotten oder sowas. Das bewegt sich dann in der Menschenmenge und so, ne? So Stadtpanoramen von modernen Städten mit einer Autobahn. Solche Sachen, ja? Oder dann halt auch Nahaufnahmen von Charakteren, die irgendwelche Emotionen zeigen. Hm. Auch teilweise echt subtile Emotionen. Ja, wo ich gedacht habe, das sieht ein bisschen aus wie Computer erzeugt, so aus so einer modernen Game Engine, Unreal Engine. Und dann habe ich aber nachher gelesen in einem Artikel, Experten gehen davon aus, dass die ganz viel Trainingsmaterial vorher erzeugt haben mit der Unreal Engine.
Ja, okay.
Aber ja, Sora, also vielleicht ist es heute oder gestern oder letzte Woche ist es rausgekommen, vielleicht wird das ein Datum sein, dass man sich irgendwie am Tag des jüngsten Gerichts nochmal erinnert.
Also ich habe nur gesehen, du kannst dir jetzt künstliche sechste Finger bestellen, die du ranmachen kannst, um dann zu sagen, nee, das bin nicht ich, das ist ein KI-generiertes Bild.
Super, hervorragend, beim nächsten Fototermin.
Ich finde das geil.
Was waren das für Fragen, die du, hast du dir Fragen das, erzeugen lassen?
Das geht oder? Vor allen Dingen um den zweiten Teil.
Okay.
Ich sagte ja vorhin, die Botschaft ist relativ schnell eindeutig, die Bildsprache ist auch einfach eindeutig. Mhm. Ne? Also man besucht ja dann Rob Lowe, der damals ein großes Ding war von Saturday Night Live, in seinem Bürogebäude und man sieht sofort, aha, das ist ein reicher Typ, der wohnt hier in diesem großen Bürogebäude. Das ist schon so relativ schnell klar. Auch diesen komischen doppelreihigen Anzug, den er da trägt, sein Büro. Für mich ist nicht ganz klar, was der eigentlich macht, den lieben langen Tag. Ist der Fernsehproduzent?
Musikinstrumentproduzent, dachte ich.
Verkauft der,
der Chef quasi von dem, Bobby. Heißt er? Benjamin Kane heißt der schmierige Produzent. Oder, das muss ja so sein, dass er von dem quasi dann die Werbekunden kriegt, die er dann auftreten lässt.
Also er kauft quasi den Content und verkauft die Werbung
sozusagen. Verkauft die Werbung dann so, genau.
Okay.
Also man kann nicht genug sagen, wie das eigentlich so ein bisschen den Zeitgeist oder auch unser Lebensgefühl eingefangen hat, weil es fängt ja auch an, gar nicht mit irgendwas Realem, sondern einem Fernsehbild.
Ja,
es fängt, also der ganze Film, die allererste Szene ist einfach nur das Bild von einem Fernseher, wo durch Kanäle durchgesappt wird. Und da sieht man halt so diese typischen schlimmen Ami-Sachen, die es bei uns ja auch gab, bloß nicht so heftig. Ne? Also
der Klepper.
Der Klepper. Der Klepper, genau. Also so ein Klatsch, Dauerwerbesendung für einen Klatschschalter. Warte, ich habe noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Das ist hauptsächlich.
Und für die Spielothek, glaube ich schon, ne?
Für die Spielothek, die später quasi den Werbeplatz in der gekauften Wayne's World-Sendung kriegt.
Und ich dachte, alte Männer, die über Videospiele reden. Das ist wie wir, also was.
Genau.
Allein schon das DVD-Menü ist im gleichen Stil gehalten. Du siehst quasi einen Ausschnitt aus einer Fernsehzeitung und scrollst dich dann quasi von Sendung zu Sendung in dieser Fernsehzeitschrift. Das ist auch super. Mit Anzeigen für, also dazwischen geschaltet für irgendwelche, für diesen Burgerladen und für irgendwelche anderen Geschichten. Da steckt so viel Liebe in diesem DVD-Menü.
Und es war halt wirklich die Zeit, wo sich meine Eltern den ersten Fernseher mit Fernbedienung gekauft haben. Hm. Das heißt, Zapping war ja für uns dann auch eine neue Erfahrung.
Ja, stimmt.
Und das war ja auch unglaublich. Ich meine, alle Leute haben das, glaube ich, gemacht, mehr oder weniger. Und wie viele Milliarden von Stunden zappenderweise vom Fernseher. Ich denke mal an Leute, die heute noch Fernsehen gucken, machen das wahrscheinlich auch noch, so einfach so rumseppen, irgendwie so im Halbkoma, irgendwie auf der Couch liegen, ja, und einfach nur die Kanäle irgendwie an sich vorbeiziehen lassen die ganze Zeit. Aber damals war das neu, ja, für uns zumindest oder für mich.
Heute geht das nicht mehr so gut wie das.
Das geht heute nicht mehr, wegen dieser scheiß Smart-TVs, die irgendwie eine halbe Stunde brauchen, um umzuschalten.
Richtig.
Die Technik wird immer beschissener.
Das ist die goldene, es gab ein goldenes Zeitalter, ja, liebe Kinder, fragt eure Eltern. Aha. Da bist du zum Fernseher gegangen, hast ihn eingeschaltet, hast sofort ein Bild gehabt.
Innerhalb von unter einer Sekunde.
Von Bruchteil einer Sekunde und konntest einfach zip, 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 zip durch die Kanäle gehen und du hast sofort das Bild vom nächsten Kanal gehabt, ohne dass der erste Kanal dekodieren und keine Ahnung was
muss. Ja, ja. Und es wurden auch immer mehr Kanäle, ne?
Es wurden immer mehr Kanäle und mittlerweile booten die Fernseher erstmal, bevor sie überhaupt was anzeigen. Oh. Das ist wie früher, ganz nämlich früher, wir kennen das noch, liebe Kinder. Die alten Röhrenfernseher, die mussten erstmal warm werden, bevor die überhaupt ein Bild angezeigt haben.
Aber immer der Ton war sofort da, immerhin.
Der Ton war sofort da, aber bis ein Bild kam, hat lange gedauert.
Und zumindest die Fernseher haben nicht von sich aus schon Werbung gezeigt. Die kam natürlich in den Sendungen, dann unter den Sendern.
Ja, ja,
aber die Fernseher an sich, die haben nicht versucht, euch irgendwie schon irgendwie zu manipulieren und zu nötigen. Ich fange erst gar nicht an.
Ich fange nochmal an mit der. Nee, wo waren wir denn? Wir waren jetzt beim beim Produzenten.
Und der Bildsprache, hat ja, die eindeutige, konkrete und sehr gut lesbare Bildsprache.
Auf jeden Fall. Mir ist nicht so ganz klar, was der Kompagnon von Russell, von Benjamin da, wie der so charakterisiert ist. Das scheint irgendwie so der Art Mitläufer zu sein.
Ja.
Der später nur im Jogginganzug rumläuft die ganze Zeit. Das finde ich, der ist ja eigentlich Regisseur oder sowas.
Der macht ne? die Studiotechnik auch, ne?
Ja, genau.
Ja, ist halt irgendwie sein Techie, seine rechte Hand oder sowas in der Richtung. Der spielt auch. Ja, aber Charakterisierung, mein Gott, also das ist wirklich kein großes Kino, ne?
Nein,
also muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nicht Spinal Tap. Also es ist zwar eine Liebeserklärung an Rock, aber es hat nicht die Tiefe und die Schwere. Die Schwere ist es ja nicht, aber. Also er gräbt nicht ganz so tief. Er nimmt sich auch selber auf die Schippe, ne? Also die Story ist ja schon so, also eine Story ist, sie verkaufen sich an den Kapitalismus ihre Sendung und dann macht er alles kaputt. Und dann kommt ja diese tolle Szene mit Schleichwerbung, ich doch nicht, ne? Und dann außerhalb seiner Show hat er halt dieses Gespräch, der Rain mit dem
Benjamin.
Und hält dabei halt ständig irgendwelche Produkte in die Kamera. Ein Pizza-Hut-Karton. Oh, ich habe solche Kopfschmerzen. Jetzt brauche ich aber hier schnell diese Kopfschmerztabletten.
Nimm zwei davon.
Und der Geschmack meiner Generation ist natürlich Coca-Cola, ja?
Pepsi,
verdammt. Also quasi in dem Moment, wo sich über die Kommerzialisierung lustig gemacht wird, wird das auch schon wieder durch den Kakao gezogen. So von wegen, das sind die 90er, diese Ironie.
The irony.
Das ironische Jahrzehnt war das doch. Ja. Dann ging das doch los. Harald Schmidt-Show.
Ja, so, ja, ne? Ja.
Also alles ist, nichts ist ernst, nichts ist richtig festgreifbar. Man legt sich nicht fest. Alles wird sofort gebrochen und ironisch durch den Kakao gezogen.
Naja, ne? Und also wir können ja mal diesen einen Handlungsstrang zu Ende machen. Und dann kommt ja der Videospiel-Mogul sozusagen, der
Spielhallenbesitzer.
Der Spielhall, der eine Kette von Spielhallen.
Eine Kette, genau.
Also das Wortspiel mit den Caves, das funktioniert im Original, im Deutschen nicht so richtig.
Noah's Arks
heißt das, also für Arcade. Ja,
für Arcade.
Und das funktioniert in Deutschen halt
nicht. Noah's Arche.
Ist halt schwer zu übersetzen. Der soll da halt dann interviewt werden als Hauptsponsor. Und das will halt Wayne halt gar nicht. Und dann nimmt er sich die Karteikarten und schreibt halt immer und liest halt die Fragen ganz offensichtlich ab, hat auf die Rückseite der Karteikarten.
Also ihm sind Karten gegeben worden mit Fragen, die er ihm stellen soll, dem Chef von Noah's Arche. Ja.
Und auch hat er auf die Rückseite oder auf die Vorderseite, also die in die Kamera gezeigt werden, halt obszöne Sachen geschrieben die ganze Zeit.
Dieser Mann hat keinen Penispfeil.
Genau.
Nächste Karte, ernsthaft, kein Penis. So.
Das findet natürlich Benjamin nicht gut und dann wird Wayne aus seiner eigenen Show gefeuert und er sagt, das kannst du nicht machen, das ist meine Show, nein, sie gehört jetzt mir und dann muss Garth halt alleine die Sendung weitertragen und er guckt einfach nur.
Es wird ja nicht gezeigt, wie er es macht, er guckt halt total mit einem Ausdruck des blanken Horrors im Gesicht in die Kamera.
Kennt ihr das auch aus Scanners?
Wollte ich gerade sagen, das war kann mich an die Szene nicht erinnern. Ich habe Scanners mal gesehen vor Urzeiten, aber auch wieder eine Parodie, ne? Aber man sieht nicht, wie er es dann macht, also wie er es dann verstottert oder versagt oder was er dann macht, aber schreiend aus dem Studio rennt. Das wissen wir nicht bloß, aber das ist dann halt der Tiefpunkt, also der
auch
große
der Freundschaft
Konflikt.
Dann?
Genau, da geht mich die Freundschaft beinahe in die Brüche drüber. Und dann genau halt noch die Tatsache, er hat halt an diesem Club am Anfang die Frau seines Lebens kennengelernt. Das ist der zweite Handlungsstrang.
Tia Caria, cha cha cha.
Cassandra.
Ja.
Und obwohl der Film ja so von pubertären sexuellen Anspielungen strotzt, macht er das ja sehr respektvoll. Ne?
Ja.
Also sie ist halt Chinesin. Kantonesin?
Im Film, ja.
Im Film. Und er lernt dann erstmal die Sprache, bevor er sie anspricht, ne?
Auch großartig. er lernt Kantonesisch. Vorher war mir Kantonesisch überhaupt kein Begriff, bis Wayne's World. Ich habe es auch danach nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Und dann unterhalten sie sich halt irgendwie auf der Clubterrasse und währenddessen wird halt der kantonesische Dialog untertitelt. Und er sagt halt was ganz Kurzes und dann kommt elendig lange Untertitel und sie sitzen dann da und gucken immer so Richtung Untertitel und dann sind die Untertitel irgendwann vorbei, dann nicken sie beide und unterhalten sich weiter. Großartig, das sind solche Gags, die ich liebe.
Ja, und es sind so viele Schichten dann auch, ne, weil sie fangen halt an so, hallo, wie geht es dir?
Ja, ja.
Ich finde dich toll oder sowas. Und dann wird aber das Gespräch immer komplizierter und philosophischer und sie sprechen halt über schwierige Sachen irgendwie und er hat es ja gerade eben erst gelernt, ne,
ja, ja.
Um sie zu beeindrucken. So. Also die geizen mit ihren Gags nicht, ne? Nee,
überhaupt
nicht.
Das
sind immer mehrere Sachen gleichzeitig. Da waren auch Sachen im Hintergrund teilweise, die mir gar nicht aufgefallen sind früher, die ich erst gesehen habe. Ja, genau. Und dieser schmierige Produzent, wie gesagt, macht sich dann an sie ran. Und in dem Moment, wo halt das mit der Show passiert, sieht es auch so aus, als wenn er sie rumgekriegt hätte.
Mhm. Weil er, also sie ist ja Musikerin und er sagt halt, die Band ist halt kacke, die andere, die sie da mit hat. Nee, Quatsch, das kommt im zweiten Film erst, ne?
Ich glaube, er sagt das auch, wir müssen die Band loswerden irgendwie.
Ja, und er will ein Musikvideo mit ihr drehen und Wayne ist dann wirklich auch, wirklich, es gibt so für ihn so einen charakterlichen Tiefpunkt, wo er wirklich sehr unsympathisch ist. Also dann fängt er auch aus der Kalten an zu sagen, hier, du hast da was mit Benjamin.
Sie wird sehr eifersüchtig.
Er ist halt super eifersüchtig.
Und spioniert er hinterher.
Das kommt auch im zweiten Teil.
Ja.
Mit der
YMCA-Nummer?
Das ist im alten Teil. Also, das ist auch ein großes Problem. Für mich sind halt viele Szenen aus dem zweiten Teil auch im ersten Teil.
Mhm.
Und ich muss das halt. Ah, warte, das ist gar nicht im ersten.
Ja, die Filme sind quasi identisch. Also.
Ja, das ist halt ein großes Problem, weil ich mit dem zweiten habe. Dazu später mehr.
Okay.
Aber ansonsten ist halt der erste Teil, der ist halt. Wie gesagt, die haben halt eine Menge Knete in die Hand gedrückt bekommen, hatten aber unglaublich wenig Zeit und haben halt viele Sachen so gedreht, dass sie halt auch eine Menge wieder rausschneiden konnten, ohne dass es den Sinn verfälscht. Und das hatte dann die Regisseurin auch gesagt im Audiokommentar. Sie haben teilweise, hatte sie Probleme, sich durchzusetzen gegen Mike Myers, weil er wollte einzelne Szenen so gerne so gefilmt haben. Ja, dann haben sie das dreimal, eine Szene bis zu dreimal gemacht, so wie Mike das wollte, so wie sie das wollte, so wie Dana das wollte. Im Schnitt ist halt nicht alles das gelandet, was sie filmen wollte, sondern ja. Auch teilweise das. Da war es, am Ende muss es wohl auch Zerwürfnisse gegeben haben, was zur Folge hatte, dass der zweite Teil auch nicht mehr von ihr
entzündet. Ja, diese SNL-Komiker, das waren wohl alles keine einfachen Menschen.
Nee, also, überhaupt nicht.
Da gibt es Geschichten im Netz, also da greift man sich an den Kopf und woanders hin.
Ich finde tatsächlich, dass der Film relativ gut synchronisiert ist.
Mhm.
Dafür, dass es unglaublich schwierig, dass es unglaublich viele Wortspiele gibt, die schwierig zu übersetzen gewesen sind. Aber ein paar Mal haben sie wirklich in die Kacke gegriffen. Manchmal sind sie extrem kreativ, manchmal eher so weniger. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo dann die Frau von diesem Videospielbesitzer da ist. Im Original sagt sie, das ist aber groß. Wollen Sie mal anfassen? Ich so, hä? Also in Bezug auf die Kamera. Und im Original sagt er, do I frighten you? No. Do you want me to? Das war jetzt schön, weil so ein paar Gags, wo ich immer schon gestolpert bin, wo ich dachte, das muss irgendwie an der Übersetzung liegen, habe ich jetzt mal im Original geguckt und dann ergeben sie wieder Sinn, erstaunlicherweise.
Ja, geben sich die Kugel Herr Baron zum Beispiel.
Ja.
Wo ich mich gefragt habe, damals, als ich ihn gesehen habe, so von wegen, es gibt kein Ferrero Rocher, oder was ist das? Ferrero, ne?
Ferrero Rocher.
Gibt's nicht in Amerika, das kann nicht sein, ne? Aber es passte halt so gut. Und es gibt ein anderes Produkt, das mit Adligen beworben worden ist.
Käse, glaube ich.
Senf war das.
Senf.
Von allen Dingen haben die versucht, diese verrückten amerikanischen Werbenasen irgendwie Senf, den Schweiß der Götter, ja, als Luxusprodukt irgendwie zu etablieren. Na gut, es gibt Luxus-Senfsorten. Das gibt es schon, das ist richtig. Poupon. Do you have any Grey Poupon?
Sind die, ist das die Szene mit der Flachlegehöhle? Ist das im Teil 1 oder im Teil 2?
Ich weiß es nicht mehr.
Wo sie auf der Dachterrasse sind und da kriegen sie auch die Karten für
dann muss das.
Oder kriegen sie da die Karten für Aerosmith für Teil 2?
Nee, Aerosmith tritt ja auf deren Festival auf in Teil 2.
Okay.
Nee, Alice Cooper. Kriegen die Karten von Alice Cooper da? Aber ich hab mir alles minutiös aufgeschrieben. Moment mal, ich bin mal. Achso, wo du gerade eben sagtest, die haben das alles so gedreht, dass man es nachher besser zusammenschneiden kann. So kommen auch so Sachen wie diese Eishockey-Szene zustande, glaube ich. Gibt es in beiden Teilen eine, also im ersten Teil spielst du auf der Straße, wo ich auch so gedacht habe, das, das ist so, jetzt wird es wieder so ein bisschen sketchmäßig, ja. Also wir haben jetzt diese Situation, da sind sie jetzt da und tun das. Das fügt sich nur so ganz locker in die Handlung ein. Es wird mal kurz irgendwas gesagt, was Bezug zur Handlung hat. Aber sonst hätte das an jedem Ort im Film stehen können.
Aber ich fand die Eishockey-Szene ganz schön, weil sie spielen auf der Straße Eishockey und müssen halt ständig das Tor wegräumen, wenn ein Auto vorbeikommt.
Das haben wir auch mal so gemacht. Wenn wir auf der Straße gespielt haben, immer Auto, Auto, Auto und dann, also doch vor Wayne's World. Da kann man sich halt gut mit identifizieren.
Super identifizieren. Ja. Und sie sind wohl ewig rumgekurvt und haben geguckt, in welcher Nachbarschaft könnte Wayne wohl wohnen. Und irgendwann haben sie gesagt, ah, scheiß was drauf, wir nehmen jetzt die hier. Aber irgendwie die Location-Suche hat ewig gedauert.
Sieht ja eher alles gleich aus
in Amerika. Aber im Grunde sieht es in Amerika ja auch alles gleich
aus. Suburbia, sag ich nur. Was wollte ich jetzt eigentlich nachgucken? Ach so, genau, ob die Backstage... Hier, Alice Cooper Backstage-Pass.
Ob die Szene, wo halt Benjamin auch auf Kantonesisch Sushi bestellt, ob das im Teil 1 ist?
Nee, Kantonesisch spricht er im zweiten Teil, der Bösewicht, der...
Walken. Das muss in Teil 1 gewesen sein, weil wenn sie ihn in der Flachlegerhöhle besuchen, das muss ja Teil, wenn Rob Lowe mitgespielt haben, muss es ja Teil 1 gewesen sein. Ja, das ist in Teil 1. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, da bestellt er die Mushi-Soupe
beim Chinesen. Ach stimmt, hier ist es, Benjamin Wohnung.
Und im Original bestellt er Cream of Young Men oder sowas. Und da mussten sie noch eine künstliche Pause, das merkst du auch, wenn du den Film guckst, dass das irgendwie ganz merkwürdig langgezogen ist an dieser Stelle. Aber die haben beim Testscreening, hat das Publikum so gelacht, dass sie die nächsten Szenen nicht verstanden haben. Deswegen haben sie eine künstliche Pause reingeschnitten. Und dann auch ganz klassisch diese Szene, wo sie dann ins Spaßmobil, wo Wayne dann von dem Geld sich erstmal die Stratocaster kauft und dann diesen CD-Player fürs Auto. Und mein erster, ich habe mir auch irgendwann mal so einen Discman gekauft. Aber das ist ja so ein Discman, den er über ein Kabel ans Autoradio angeschlossen hat. Klar. Und ich dachte mal, hoffentlich hat das Antischock.
CD, noch so ein Ding der 90er. Also es ist schon früher erfunden worden, glaube ich, aber es kam auch, erst bei uns zumindest, kam es auch erst in den 90ern an. Ah, dieser kristallklare Klang, ich werde es nie vergessen. Ohne Knacksen und Poppen.
Ja. Aber ich weiß nicht, weil sie sind ja kriegen ja zwei Backstage-Pässe für Alice Cooper, ob das wirklich so funktioniert mit diesem Backstage-Pass. Also man merkt diesem Film an, es war alles noch in den 90ern, wo die Sicherheitsrichtlinien noch etwas laxer gehandelt wurde. Da liefen die Security-Leute auch bei Konzerten in Gelb rum und nicht in Schwarz. Und man kam offensichtlich wirklich mit dem Backstage-Pass hinten auf die Bühne. Der Name ja auch sagt, aber...
Ich denke, das ist unterschiedlich von Veranstaltung zu Veranstaltung, würde ich mal annehmen, dass das so ist.
Ja, und...
Ach, war das schön.
Ja, das ist ja auch die erste Begegnung mit Meatloaf, der die Shitty Beatles ankündigt. Und
Sascha, wir sind Shitty Beatles?
Wir sind scheiße.
Dann machen sie ihrem Namen ja alle Ehre. Das hätten sie auch weglassen können. Dann machen sie ihrem Namen ja alle Ehre, weil das war ja der Witz quasi. Also man muss den Witz nicht erklären.
Aber großartig ist ja dann auch dieser eine Security-Typ, der später auch eine große Comedy-Karriere gemacht hat, bevor er dann viel zu früh gestorben ist. Die so fragen, hey, wem gehört denn die Limousine? Ja, die gehört Mr. Big, der ist ein Plattenproduzent. Oh, ein Plattenproduzent, ja, er macht nochmal eine Tour durch Amerika. Und erst wird er Chicago anfahren und kommt in 3 Tagen wieder durch Illinois und fährt dabei diese Bundesstraße lang. Also, hui, für einen Security-Mitarbeiter war er ausgesprochen auskunftskräftig, was der später nochmal aufgegriffen wird.
Ich spiele natürlich am Ende voll die Rolle, aber aufgrund dieser Informationen
gut, dass der Security
dann Cassandras Musikvideo ihm direkt...
Mit einem ausgeklügelten Plan, den Wayne hier mal erklärt, den Garth hier jetzt mal erklärt.
Also gut. Zuerst dringe ich in den militärischen Spionagesatelliten ein, der auf einer geostationären Umlaufbahn über dem Mittleren Westen ist. Dann identifiziere ich die Limousine mithilfe des Nummernschilds Mr. Big und kriege die ungefähre Position raus.
Exzellent.
Danach muss ich bloß die Satellitenschüssel auf dem Übertragungswagen einstellen auf 17,32 Grad Ost. Treffe Westar 4 über dem Atlantik, bringe das Signal runter auf die Azoren nach oben zu Komsat 6, power es rüber zu Satcom 3 Transponder Nummer 137 und in die Schüssel auf dem Heck von Mr. Bigs Limousine.
Es ist beinahe schon zu einfach.
Es ist fast zu einfach.
Ist auch geil, wie er diesen Plan erklärt und alle in diesem Diner immer näher rücken und sich das anhören unter dieser dramatischen immer hinrufen, wir helfen! Das ist so schön inszeniert,
finde ich. Genau, also sie brauchen quasi den Standort seines Autos, um ihm dann durch eine komplizierte Antennenschaltung und Satelliten, keine Ahnung, schlag mich tot, Hacking, ihm das Video von Cassandra zu zeigen, damit er sie direkt unter Vertrag nimmt und sich das quasi Wayne selber an den, dass sie diesen schmierigen Produzenten nicht mehr brauchen.
Gut, dass sie das wussten, wo er langfährt.
Gut, dass
die Security-Mitarbeiter so auskunftskräftig war.
Hatten wir nicht ein Glück, dass wir da waren und das alles in Erfahrung bringen konnten? Damals ist es uns unwesentlich vorgekommen.
Genau, also wenn ihr als Security-Mitarbeiter für irgendeinen Promi seid, erzählt ruhig immer jedes Detail. Vielleicht helft ihr zwei liebenswürdigen, aber etwas zu kurz gekommenen Teenagern dabei, die Welt wieder in Ordnung zu bringen.
Und dann währenddessen fährt er ja dann nochmal hin zu dem Dreh, wo Cassandra ihr Musikvideo dreht mit Benjamins Hilfe. Und dann kommt es ja zu einigen peinlichen Szenen, wo er sich zum Klaps macht. Und er sagt, wir wissen doch ganz genau, dass da gar kein Film in der Kamera ist. Und diese Filmrolle rollt aus der Kamera, aber hört auch nicht mehr auf zu rollen. Das ist so großartig.
Das ist halt, wenn so eine Rolle sich abwickelt, ne, so abspult, ja. wie diese... Diese Spielzeuge, die es auch in den 90er Jahren gab, diese Spiralen, diese Treppen runtergeklettert sind, so kam halt der Film dann da raus.
Und es hörte nicht auf zu rollen.
Es hörte nicht auf. Es waren sehr viele Meter, Kilometer Film da drin, diese Kamera. Genau, das nicht, im zweiten Teil ist es ja, wo Cassandra sagt, dass er hinterher spioniert hat,
genau.
Wo sie mit ihm bricht. Und das ist die Szene, wo Cassandra sich im ersten Teil von ihm löst. Erstmal so ein bisschen.
Nee, sie kommt ihm ja hinterher, weil er hat doch diese Schlange, sie hat doch diese zentnerschwere Schlange oft und dann hängt sie ihm doch die Schlange um und er sagt, bist du das oder die Schlange?
Ja.
Und dann guckt sie komisch und läuft Wayne hinterher und das verstehe ich nicht so richtig, warum ihre Motivation da ist, jetzt irgendwie doch
so,
Wayne
zu folgen und nicht Benjamin. Gott. Ja, wegen der Schlange, denke ich mal.
Ja, sie erkennt, dass er eine falsche Schlange ist,
ja,
so verstehe ich das.
Oder sie konnte ihn unterschiedlich fühlen. Fasst er sie jetzt an oder fasst die Schlange sie an? Und das hat ihr wahrscheinlich die Augen dann irgendwie geöffnet oder so.
Und das ist eines der Teile, ich habe tatsächlich damals in den 90ern Teile von Wayne's World gesampelt. Wie auch immer. Und habe da auch immer noch die Samples auf dem PC irgendwo in den Tiefen dieser Festplatte
liegen. Ich weiß nicht, ob das von dir war. Also, du hattest doch keinen Sampler. Oder später doch, klar, hat es auch einen Soundblaster gehabt. Aber ja. Das war auf der schon in diesem Podcast mehrfach erwähnten Mediaplex-Sampler. Sechs CDs irgendwie aus dem Internet, aus irgendwelchen Usenet-Boards zusammenkopierte Informationen. Mhm. Da waren halt auch so eine WAV und VOC. .voc.
Ja.
Das war so ein ganz, ganz primitives, komprimiertes Audioformat, glaube ich. Und da waren Samples von Wayne's World drauf. Also Schwing zum Beispiel war drauf.
Schwing, genau.
Ja.
Ist auch in unseren Wortgebrauch übergegangen.
Schwing.
Und Zang.
Zweiter Teil.
Nee, erster Teil. Cassandra sagt halt einem Date zu und er sagt Zang, was angeblich exzellent auf Kantonesisch heißt.
Ah, okay,
aber ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, dass das wirklich stimmt.
Aber im zweiten Teil sagt das nochmal. Ich meine, das ist, wie gesagt, die beiden Filme sind fast nahezu identisch, deckungsgleich.
Und dann halt die Geschichte mit den verschiedenen Enden. Also sie spielen das Musikvideo ein, auch zu Ballroom Blitz, was Cassandra singt und spielt. Tia Carrere hat das wirklich selber gesungen. Die kann wirklich gut singen.
Mhm.
Und dann gibt es ja das große Finale, der große Showdown im Keller von Waynes Mutter. Zwischenzeitlich wird Benjamin ja noch vom Polizisten, den sie zwischenzeitlich immer geärgert haben, der aber auch unter der Wir helfen Gang gelandet ist, angehalten und dann wird er nochmal rektal untersucht. Das hat er, auch das wird, Achtung, eingeführt am Anfang des Films, dass er das ganz gerne macht.
Das wird schon in der SNL-Sketch-Reihe eingeführt, wenn ich mich recht entsinne.
Ah.
Ja, ja.
Und Benjamin läuft etwas komisch, als er aus seinem Sportwagen steigt.
Ja!
Auch großartig. Und dann ist es zwar platt, aber irgendwie lustig.
Und ja, dann genau.
Kommt der Mr. Big, auch ganz klassisch, der sieht aus wie wissen wie der Comic-Book-Guy aus den Simpsons.
Hurra, Polizeigewalt, polizeiliche Übergriffe.
Witzig. Und er sagt dann, ich habe dein Video gesehen, aber du bist noch nicht weit genug. Und dann deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Cassandra ist total sackig, verlässt Wayne. Und
dann kommt Waynes Ex-Freundin rein,
Stacy. Ich bin schwanger. Und dann sagt Benjamin übrigens, deine Show kriegst du auch nicht wieder.
Und dann fängt irgendwie im Hintergrund, gibt's in der im Mischpult einen Kurzschluss und das Haus von Wayne fängt an zu brennen. Und ich glaube, ist nicht letzte Szene dann, wo er dann den bewusstlosen Garth irgendwie aus dem brennenden Haus irgendwie raustritt. Und warum?
Und dann heißt es, nee, so können wir den Film nicht
enden. So können wir den Film nicht enden lassen.
Und das haben wir auch. Probieren wir das Scooby-Doo-Ende. Und dann stellt sich raus, dass der Rummelplatzbesitzer, der übrigens auch schon Anfang des Films eingeführt wurde, unter der Maske von Benjamin steckt und die ganze Zeit die Pläne geschmiedet hat. Und alles hätte auch gut gegangen. Wärt ihr nasenweise Bengel nicht gewesen.
Genau, wärt ihr Kinder nicht dazwischen gegangen. Das war so quasi das platte Happy End. Und dann meinen sie, nee, wir brauchen natürlich ein richtiges super-duper Happy End.
Machen wir das Mega-Happy End.
Und jedes Mal gibt es halt wieder einen Schlitz zurück zu dieser Ballroom-Blitz-Montage. Ne? Ja. Und eine Musik, die halt echt gut passt für diese Endmontage. Was sie im zweiten Teil auch wieder gemacht haben, auf eine andere Art und Weise und besser, meiner Meinung nach. Aber dazu gleich später mehr.
Auch diese Idee mit den drei verschiedenen Enden finde ich großartig.
Ja, das war einer der Hauptgags. Also, ich war mal so ein bisschen langsam Witze verstehen in Kinofilmen, weil mich Witze noch nicht kannte. Deswegen musste ich mir den Film auch mal 3-4 Mal noch auf Video angucken, um das wirklich zu würdigen. Aber das war auch ein Witz, den ich mir erstmal direkt kapiert habe. Und halt auch wie das Reden in die Kamera, was uns damals nicht geläufig war, ja. In dem Medium so. Ne? Wir nehmen einfach, das war ja noch vor Pulp Fiction, muss vor Pulp Fiction gewesen sein.
Reden sie da in die Kamera?
Nee, aber diese Dekonstruktion der klassischen...
Ach so, Pulp Fiction ist 94, 96, irgendwann um den Dreh rum rausgekommen.
Also genau, dass man halt einfach mal zurückgeht und mal was ändert oder sowas in der Richtung, ne? Außerhalb der Reihenfolge erzählt. Also anderes, klar, ganz andere Sachen, aber... halt, dass halt Sachen mit dem Film gemacht haben, die wir vorher nicht kannten.
Ja.
Die vielleicht schon mal gemacht worden sind, in wahrscheinlich irgendwelchen französischen, keine Ahnung,
ja.
Art Schlag mich tot
Filmen. Fängt ja schon damit an, dass du halt auf dem Rockkonzert bist und Wayne entdeckt dann Cassandra und du siehst halt Cassandra auf der Bühne stehen, ein Rocklied singen in einem absolut krassen Outfit, möchte ich mal sagen, was vorwiegend aus Reißverschlüssen und Strapsen besteht. und dann sieht man halt auf einmal so ein Stern funkeln um sie rum und du siehst halt, sie singt ein Rocklied, aber du hörst im Hintergrund halt von Tschaikowski dieses Liebesthema. Dieses ganz ausgeleierte, was in jedem kitschigen, wir spielen es hier mal ein. Das meine ich.
Okay, ich hatte jetzt fest in Erinnerung gehabt, dass dann irgendwie, sie singt ja ein Rocklied und dass dann plötzlich eine Liebesbelade, aber halt schon ein modernes Stück kommt. Aber
nee, das ist schon so ein klassisches Ding.
Ja, wir waren halt noch jung und leicht zu beeindrucken, ja. Und da, wo solche filmischen Experimente stattgefunden haben, vielleicht vorher, vielleicht schon Jahrzehnte vorher, wahrscheinlich schon seit der Erfindung der Filmkunst, da hatten wir noch nicht hingeguckt.
Das ist richtig.
In unserem jungen, naiven, unwissenden, ungebildeten Zustand, in dem wir waren, ungewaschen.
Ungewaschen.
Aber ja, genau, ungewaschen.
Ungeschminkt im Hinterhemd.
Das Outfit von Wayne und Garth, was ja absolut zeitlos ist.
Ja.
So lief ich dann während meiner Studienzeit auch rum. Also diese Löcher in den Knien, die hatte ich dann genauso.
Ich nicht.
T-Shirt, ich hatte nie Löcher in den Knien. Ich schon. Ganz, ganz große, kniegroße Löcher, will ich sagen.
Metal-Shirts hatte er an.
Schwarzes T-Shirt, ja. Also T-Shirt halt einfach, ne? Und halt bloß keine langen Haare, aber Turnschuhe dazu. Und das ist ja auch eine Kombi, mit der man sich heute noch überall sehen lassen kann eigentlich.
Das
also
stimmt.
Bis hin zu einer Produktpräsentation von Apple,
würde
ich das sagen. Okay, die Löcher in den Hosen macht man heute nicht mehr so. Ab einem gewissen Alter hört man damit auf. Irgendwann kriegt man auch so ein bisschen Arthritis, ne? Und wenn das dann so kalt ist an den Kniescheiben, dann knirschen die Gelenke so. Du weißt, was ich meine.
Es laufen immer noch viele Leute, Jugendliche mit kaputten Hosen rum.
Ja, die haben auch keine Arthritis.
Wie die rumlaufen heutzutage, Sebastian?
Löcher in der Hose.
Ja.
Und immer dieser Lärm.
Immer dieser Lärm und dann noch bunte Haare dabei.
Was
sollen denn die Nachbarn denken?
Das war als für mich als zielloser, und ich dachte, darüber reden wir eigentlich auch in diesem Podcast, als zielloser Jugendlicher war das schon so eine Art Orientierung. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, ob wir irgendwelche Vorbilder aus den Medien haben, und mir ist nichts Besseres eingefallen, als irgendwie Picard zu sagen. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich habe mich irgendwie dann doch irgendwie an denen orientiert, so, weil die waren auch so nett. So, ja.
Und die waren ja auch cool, die waren ja in ihrer Posse waren sie Kapitän, sozusagen.
In ihrer Posse waren sie beide Kapitän und auch der Gas, obwohl er halt der Nerd war, ne?
Ja.
Und Star Trek-Fan und so weiter, war der ja trotzdem der Held.
Das, genau, da gibt es ja diese eine Szene, wo sie auf dem
Vizeheld
sozusagen. An dem Flughafen liegen, da merkt man, dass der Film definitiv vor 9/11 gedreht wurde.
Na, das geht heute auch noch.
Sie liegen in der Einflugschneise. Da muss ich dran denken, wie wir Trekten in Köln, das war auch in der Einflugschneise vom Flughafen Köln.
Ja.
Und du hast immer draußen gestanden und hast den Flugzeugen zugeguckt.
Und hast dabei die Star Trek-Melodie. Die Classic-Melodie gepfiffen, ne? Also ganz großes Shoutout damals von dem Film an die Star Trek Community, die es ja damals schon gab, aber noch nicht so ein Ding war wie heute, wo jetzt jeder irgendwie Fan von irgendeiner nerdigen Franchise-Reihe ist.
Ja,
muss ich auch noch dran denken. Irgendwie ist das alles komisch geworden. Damals war es cooler, irgendwie noch Star Trek-Fan zu sein. Egal. Aber jedenfalls, da haben wir uns auch alle gefreut. Ne? Also das war wirklich damals noch eine Sache. Wir waren wahrscheinlich die einzigen beiden Trekkies bei uns in der Schule.
Das kann durchaus sein. Gefühlt war es so.
Also von so 300 Jugendlichen Schnitt auf dem Land zwei Dreckis oder so.
Ja.
Oder die überhaupt wussten, was das ist. Und das im Kinofilm zu sehen und damit plötzlich als offizieller Kulturkanon quasi wahrgenommen zu werden, in einer Reihe mit Aerosmith, ja, das war schon toll.
Ja, und dann die ganzen Bands. Also, und wie gesagt, der Soundtrack vom Film ist großartig. Also es traf halt damals tatsächlich so den Zeitgeist und unseren Geschmack.
Natürlich überdreht auf amerikanisch, ne? Also wir haben ja nur quasi den Abklatsch davon gekriegt.
Ja, richtig.
So, ne? Also wir haben auch die Musik gehört, klar. Aber wir waren zum Beispiel in keinem Vorort von einer größeren Großstadt, so, ne? Also wir hatten keine Hochhäuser.
30 Kilometer bis Aachen.
40 Kilometer, 45 Kilometer bis Aachen. Und auch die Anzahl der Hochhäuser in Aachen ist überschaubar.
100 Kilometer bis Köln, mindestens.
Suburbia gibt's bei uns nicht, nee, gab's bei uns, nee, nicht in dem Ummaße. Also das alles nicht. Aber dadurch war es ja auch so angenehm weit weg. Da konnte man sich halt noch schön reinträumen.
Ja.
Und man wusste nicht, wie trostlos das in Wirklichkeit halt sein kann.
Ja, und wie gesagt, du hast halt, das ist halt ein Feel-Good-Film.
Mm, ja.
Auch wenn Wayne und Gars mal dunkle Phasen in ihrer Freundschaft hatten, die hatten wir auch mal hin und wieder. Am Ende raufen wir uns immer wieder zusammen und die Aussage des Films einfach, hab Spaß im Leben.
Ja.
Und meine Güte, was für eine geilere Aussage gibt es in dem Film?
Ja, genau. Und es ist eine Buddy-Komödie, wo du sagst, genau, Genrefrage haben wir gerade eben gesagt, Parodie, Buddy-Komödie. Also würde ich sagen, in einer klaren Linie zu sehen von, ich würde sagen, von Dick und Doof angefangen über Cheech und Chong.
Ja.
Danach kam dann Beavis und Butt-Head, die haben das so alles dekonstruiert so ein bisschen, ne? Aber dann fiel mir noch ein, hier die Cornetto-Trilogie mit diesen beiden Engländern.
Simon Pegg und der andere.
Also diese.
Das ist immer so ein Moment, wo Leute, die den Podcast jetzt hören, unter Kopfhörern in der Bahn sitzen und einen Namen rufen in die Bahn und alle gucken.
Genau, ihr Deppen, warum wisst ihr das nicht? Und sowas macht ein Podcast.
Ein Nerd-Podcast.
Genau.
Seid ihr überhaupt noch Nerds?
Ihr seid sogar keine richtigen
Nerds. Ihr seid gar keine richtigen Nerds.
Es ist ja auch ein ganz zentraler Satz am Ende des Films, im guten Ende war ja auch, und ich habe gelernt, dass es plutonische Liebe zwischen zwei erwachsenen Männern geben kann. Plutonisch, wohlgemerkt.
Plutonisch, auch großartig. Und auch die Schilder dann versuchen, den Übertragungswagen zu klauen vom Kabelsender. Übrigens ist der Typ, der wo Benjamin am Anfang reingeht und fragt, wo wird denn die Sendung übertragen, von wo kommt denn die? Er geht ja zum lokalen Kabelanbieter. Und da sitzt ja dieser Typ, der aussieht wie Achim Menzel. Und der sitzt später im Dinerladen und sagt, er ist gefeuert worden. Also offensichtlich hat Benjamin den ganzen Kabelkanal gekauft und hat den Typen rausgeschmissen.
Ja. Ah, ja, ja.
Auch total interessant, also was sich so beim zweiten, dritten Mal gucken erst darstellt.
Nee, auch wirklich, man sieht auch viele Witze erst beim zweiten Mal.
Und dann gibt's ja diese geile Szene, wo sie versuchen, da einzubrechen beim Kabelkanal. Erst fällt Gas auf seine Schlüssel, wo sie sich anschleichen. Alle laufen ganz normal. Oder okay, Männer, da wird Gas ja zum Anführer und sagt, hier, jetzt Schleichgang und wir schleichen uns an. Und dann fällt er auf seine Schlüssel, läuft, ich bin auf meine Schlüssel gefallen, ihr müsst ohne mich weiter. Und dann kommt ja der Assistent von Benjamin und will sie aufhalten. Und er sagt ja dann, deine Taschenlampe, kein Problem, ich rede mit ihm. Mhm. Du willst doch nicht immer nur der Zweite sein hinter Benjamin. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen.
Und dann geht's langsam auf ihn zu mit erhobenen Händen, ne? Und dann.
Und nimmt ihm die Taschenlampe weg und leert die Batterien aus.
Er schraubt hinten den Deckel ab und lässt die Batterien rausfallen auf den Boden, so, ne? So, puh.
Alles gut. Und dann ist er so ein bisschen gebrainwashed, dann sitzt er im Auto und der eine Kumpel von Wayne sagt immer die ganze Zeit so, ich liebe dich.
Ich liebe dich, Mann.
Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Nee, ich liebe dich wirklich.
Du verstehst mich nicht. Ich liebe dich.
Das ist ja auch so ein Running Gag in diesem Film. Und dann, ja, ich liebe dich auch. Und dann drückt er den Assistenten von, den ehemaligen Assistenten von Benjamin und der reißt ja fast das Steuer rum. Und er so, ey, pass auf! Und da kommt es ja dann, dass am Ende plutonische Liebe zwischen zwei Menschen, zwei erwachsenen Männern möglich ist. Und auch Benjamin hat was gelernt. Am Ende sagen sie alle noch in die Kamera, was sie gelernt haben. Mhm. Auch ein total schönes Ende. Ja.
Ist es nicht toll, dass wir alle bessere Menschen geworden sind? Haben wir euch!
Ja. Und dann kommt ja noch dieser absolut geile Schlussdialog zwischen den beiden, zwischen den Credits.
Ja.
Wo sie auch nochmal so ein bisschen gesellschaftskritisch das Ganze ihren eigenen Film einordnen. Finde ich großartig.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch leider keine Zeile im Kopf, aber ja, das... ob das jetzt zum kommerziell war oder irgend sowas.
Ja,
oder,
genau.
Ja, also jedenfalls der Kommerz, der halt hinter dem Ganzen hintersteckt, der wird halt ganz klar wahrgenommen. Es wird nicht verkitscht irgendwie, es wird nicht so sehr romantisiert. Also das Rockgeschäft meine ich jetzt so, ne? Das Musikgeschäft oder das Mediengeschäft insgesamt.
Das Outro ist großartig, das Schlusslied. Wayne's World, Wayne's World, Party Time, excellent, Wayne's World, Wayne's World. Das habe ich noch ewig gesungen. Und dann kommt ja nochmal ein Schnitt, da kommt ja noch eine Post-Credit-Szene, wo sie da sitzen auf dem Sofa. Was glaubst du, sagen sie uns, wenn der Film vorbei ist? Ich weiß nicht, ich traue ihnen zu, dass sie einfach auf schwarz blenden. Und dann wird ja auf schwarz geblendet. Das haben sie jetzt nicht wirklich getan. Ja, das ist alles, das ist das Schöne. Dieser Film gibt sich nicht mit der ersten Ebene Humor zufrieden, sondern er setzt immer noch eins drauf und untergräbt die erste Humorebene nochmal mit einer zweiten.
Ja. Und sprengt halt das Format so ein bisschen, was halt auch diese gängigen 80er-Komödien halt nicht gemacht haben. Ne? Ja. Also, was weiß ich, Ghostbusters, das ist halt straight erzählt. Da wird nicht in die zur vierten Wand irgendwie geredet oder sowas in der Richtung.
Und nichtsdestotrotz erzählt der Film halt eine relativ zeitlose Geschichte zweier Freunde, die man auch ins Jahr 2024 setzen könnte. Ne? Also die haben ja dann halt keine Kabel-TV-Sendung, sondern irgendeinen erfolgreichen Twitch-Kanal. Und die hören halt keine Rockmusik mehr, sondern, keine Ahnung, was hört die Jugend heutzutage?
Ja, irgendwie so ein Autotune-Gejaule, keine Ahnung.
Ja, K-Pop.
Rap.
Keine Ahnung. ist One Direction noch ein Ding? Wahrscheinlich nicht.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall.
BTS? BTS Army?
Ja, ich glaube, das ist auch schon längst out.
Scheiße.
Ja, wir sind alt. Auf jeden Fall, glaube ich, das kann man relativ gut in die heutige Zeit übertragen. Und es würde immer noch funktionieren und der Film funktioniert als Film, was halt viele Komödien, ein großes Problem vieler Komödien ist. Sie verlassen sich zu sehr auf ihre Gags und auch auf die zeitgenössischen Gags, die einfach 20, 30 Jahre später nicht mehr funktionieren, weil vielleicht auch keiner mehr weiß, dass der Baron sich gerne die Kugel gibt.
Ja, obwohl ich glaube, die Werbung tatsächlich immer noch gibt.
Ich weiß es nicht mehr.
Bei uns im Supermarkt läuft jedes Mal, wenn ich hier komme, läuft die Exquisa-Melodie. Genauso wie es noch irgendwie als Zehnjähriger im Kopf. Also, und auch ganz andere Marken, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, die haben sich null verändert.
Ich war überrascht, dass es wieder Bärenmarke Milch gibt. Ich dachte, die wären mittlerweile, aber die verkaufen jetzt richtige Milch.
Ja, und könnte wahrscheinlich einen koreanischen Pharmakonzern oder so.
Ich glaube tatsächlich, dass Klopapierrollenhalter und Kondensmilch zwei Dinge sind, die dieses Jahrzehnt nicht überleben werden.
Was bitte nochmal?
Klopapierrollenhalter und Kondensmilch.
Bitte, please explain.
Wird mit der Generation über uns aussterben. Kennst du irgendjemanden, der einen Klopapierrollenhalter hat?
Das ist eine Standardinstallation in jedem Badezimmer.
Habt ihr einen? Hängt da eine Rolle?
Ja, aber wir haben auf der einen Seite einen Heizkörper, da kann man keine Rolle anbringen und auf der anderen Seite ist eine Duschwanne.
Da steht die Rolle drauf.
Auf der Heizung, ja.
Auf der Heizung.
Aber das ist doch nicht, alle Wohnungen sind doch so geschnitten.
Guck dir unsere Wohnung an, es gibt nicht einen Klopapierrollenhalter.
Ja, aber ihr hättet die Möglichkeit, einen anderen zu bringen, oder
nicht? Wer bringt einen Klopapierrollenhalter an?
Ja, alle, die da keine Heizung haben oder halt Luft.
Als würdest du eine integrierte Seifenschale in die Fliese anbringen, wie man das in den 70ern gemacht hat.
Die meisten Waschbecken haben doch so eine Mulde in den...
Nee, haben sie auch nicht mehr.
Ja, aber warum Klopapierhalter?
Klopapierrollenhalter. Ich kenne, wenn du in unserem Alterssegment und jünger unterwegs bist, findest du in den Wohnungen kaum noch Klopapierrollenhalter.
Okay.
Ich kenne auch kaum noch Leute, die Kondensmilch trinken.
Nee, okay, Kondensmilch hätte ich es auch gesagt. Das tut man sich nicht mehr in Kaffee. Was macht man? Ja, jetzt macht man ja genau. Hafersirup.
Ja, schreibt mal einen Kommentar.
Also Klopapierrollenhalter würde mich echt interessieren.
Kennt ihr noch Leute?
Ich sehe keinen Grund. Ich meine, dass man Kondensmilch nicht mehr trinkt, das hängt halt damit zusammen, dass das Zeug irgendwie fies war. Ich habe es mal probiert. Aber Klopapier, du musst doch irgendwie dein Klopapier...
Ja,
ich finde, das ist ein Defizit von meiner... Genau, Gaststätten und so weiter, alle haben Klopapierrollenhalter. Öffentliche Toiletten.
Aber in Privatwohnungen sehe ich kaum Klopapier. Da steht die Klopapierrolle
irgendwo. Ich kenne zu wenig Leute, die neu gebaut haben. Und die alten Wohnungen haben alle. Außer jetzt, wie gesagt, wenn es halt wirklich baulich...
Im hippen Berlin habt ihr sowas Spießiges wie Klopapierrollenhalter.
Berlin ist spießig. Oder war. Oder ist immer noch. Genau. Zum Schluss noch kurz. Wir haben ja den wie heißt er noch? Meatloaf Cameo haben wir schon erwähnt.
Ja.
Der Cameo, der wahrscheinlich auch schlecht altert im Laufe der Zeit, aber der mich damals zu mehr Prusten animiert hat, war der Terminator. Beziehungsweise Terminator 2. Cameo. Da hat nämlich aus irgendeinem Grund der Terminator 2 Schauspieler, ich habe den Namen schon wieder vergessen, kurz seinen legendären, kennen Sie diesen jungen Spruch gebracht. Es kam so vollkommen non sequitur, ja. Also ja,
kam aus dem Nichts.
Kam aus dem Nichts, hatte nichts mit der Handlung zu tun. Einfach nur Fenster runter, kennen Sie diesen Jungen, beide gucken sich an, schreien,
Na, Officer, ist irgendwas faul? Haben Sie diesen Jungen schon mal gesehen?
Vollgas weg.
Und er läuft dem Spaßmobil noch so ein bisschen Terminator-like hinterher. Ja, stimmt,
genau. In seiner typischen Bewegungsart, wie halt das Terminator läuft. Vielleicht hing da gerade am Set rum oder sowas in der Richtung oder war gerade in der Gegend und dann so, ey, hast du Bock hier mal kurz unseren Film mitzumachen? Voll der Briller. Weiß ich nicht, aber gut.
Der Witz ist ja, dass Mike Myers damals das kleinere Licht war von allen, die dort aufgetreten sind. Also der Dana war etablierter als er. Der Rob Lowe war halt der Große, wo sie raufgeguckt haben. Den ich jetzt nur noch aus The Orville kenne, wo er den blauen Typen spielt. Mit dem Kelly eine Affäre hatte. Ansonsten ist der mir später auch nie groß aufgefallen.
Nee, alle nicht. Also Dana Carvey, der hat echt eine große Filmografie. Kann ich mich daran erinnern, dass ich das auf der Wikipedia-Seite von ihm gesehen habe. Ja. Aber ich hätte es nicht sagen können, von mir aus, welchen Film er mitgespielt hätte.
Nee, das war aber vorher. Also er war in Saturday Night Live, war eine größere Nummer, genau wie Rob Lowe.
Ach so, okay.
Als Mike Myers. Und der hat dadurch halt das war halt sein Durchbruch. Kann man nicht anders sagen. Also ohne Wayne's World wird es auch keine Austin Powers Filme geben.
Ja, das wäre wirklich tragisch.
Zum Glück, leider gibt es dadurch halt auch den Liebesguru. Aber
der Liebesguru war eine Figur in Austin Powers
Filmen? Das war ein Film mit Mike Myers in der Hauptrolle.
Den kenne ich überhaupt nicht.
Ja, hast doch, glaube ich, nichts verpasst. Das war so, glaube ich, der Film, der seine Karriere getötet
hat. Der Film, ich wollte mich gerade sagen, also Austin Powers hat seine Karriere nicht getötet.
Ja,
und aber auch nicht Austin Powers 2.
Aber auch da ist halt auch viel Repetitives dabei bei den Austin Powers Filmen. Also er greift sich gerne selber auf und auch das wird im zweiten Teil von Wayne's World schon offensichtlich.
Oh ja.
Man lernt viel über den Humor von Mike Myers, aber auch über die Arbeitsweise von Mike Myers.
Wobei, ich meine, wir hatten ja vorher Krieg der Sterne gehabt und der dritte Teil ist auch wieder wie der erste Teil, von daher...
Police Academy, der dritte Teil ist ein Aufguss vom ersten Teil.
Genau, also wir waren das eigentlich nicht anders gewöhnt und irgendwann hat man es auch gelernt, so von wegen, ja, wenn das Publikum das gut findet und es sich entsprechend verkauft, dann gibt es im Zweifelsfall nochmal dasselbe.
Wobei der ja auch wirklich, der ist ja fast Back-to-Back gedreht worden. Der ist innerhalb
von einem Jahr, ja.
Mike Myers und Dana Carvey haben ja erzählt, die waren dann irgendwie in Europa bei der Premiere von Wayne's World und waren weggeblasen, dass die dort erkannt werden und sowas. Damit hatten sie nie gerechnet, dass das so ein Erfolg wird. Und da musste halt natürlich schnell ein zweiter Teil her. Aber bevor wir den besprechen, kläre ich erst das Abendessen.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.